Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Das Traumfinale wohl für die meisten findet statt. Am Sonntag wird es bei den Herren die 58. Auflage von Djokovic gegen Nadal geben. Dazu haben Zhang Zhuai und Sam Stosur heute das Damendoppel gewonnen. Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe vom Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch etwas mitfühlend mit den Leuten, die heute viel Geld für die Night Session bezahlt haben. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Jo, hallo Andreas.
Es war ein kurzes Vergnügen heute.
Das war in der Tat ein sehr gutes Vergnügen und wir hatten gerade so ein bisschen über die Eintrittspreise gesprochen, denn als damals das Finale zwischen Nadal und Federer stattfand vor 2 Jahren, da bin ich relativ viele Leute angesprochen gegangen, aber um zu schauen, wie teuer ist das, was haben die bezahlt, falls ich noch anderen Aufhänger für die Geschichte brauche. Es war alles im dreistelligen Bereich, das dürfte heute auch bezahlt worden sein. Und da ist es dann natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Das war ja kürzer als ein Fußballspiel.
Damals haben die Leute sehr, sehr viel Geld für ihr, sehr, sehr viel Leistung für ihr Geld bekommen, als du vor 2 Jahren gefragt hast. Die Leute werden danach nicht aufgerechnet haben, wie viel sie dafür bezahlt haben.
Nee, es ist dann der umgekehrte Stundenlohn. Irgendwie $100 pro Stunde gezahlt oder so. Ich meine, wir lässt da ein bisschen. Die Leistung von Djokovic war herausragend, aber herausragend und Perfektion kann halt auch manchmal ein bisschen zu Grummeln im Publikum führen. Denn ich glaube, das hat man heute schon ein bisschen vernommen. Ich weiß nicht, ob du im Stadion warst, aber im Stream hört es sich so an, als sei zwischendrin schon eine gewisse Unzufriedenheit auch da gewesen.
Naja, Kei Nishikori vor 2 Tagen wurde ausgebuht. Heute war man eher so ein bisschen erstaunt und hatte ein bisschen Mitleid mit Luca Pui. Wir sprechen über das Spiel von Luca Pui gegen Novak Djokovic. Das ist heute 6:0, 6:2, 6:2 für Novak Djokovic ausgegangen. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich vorher schon, dass das heute wieder eine recht einseitige Geschichte werden würde. Wo ich nicht mit gerechnet hatte, war, dass Novak Djokovic mit der Präzision eines Herzchirurgen hier an dieses Thema rangegangen ist, an dieses Halbfinale und überhaupt nie einen Zweifel hat aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen würde und wer vor allen Dingen dieses Spiel klar gewinnen würde. Die beiden haben zum ersten Mal gegeneinander gespielt, deswegen hatten wir vorher keine Vergleichsinformationen, aber Novak Djokovic, der hier fantastisches Tennis bislang gezeigt hatte, war natürlich der klare Favorit. Dass es am Ende so klar werden würde, damit habe ich niemals gerechnet. 83 Minuten hat es gedauert, 6:0, 6:2, 6:2. Luca Pui hatte nicht einmal in irgendeiner Weise eine Chance in diesem Spiel.
Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Und es war halt die Mischung, die wir häufig in den letzten Jahren gesehen haben. Eine gewisse Perfektion von den Top 4, hier in Form von Djokovic, der einfach, wie du sagtest, extrem präzise geschlagen hat, sehr tief geschlagen hat, der quasi gar keine Fehler gemacht hat, 3 Sätze lang. Und um Luca Pui, der ihm komplett ins Messer gelaufen ist, der wahrscheinlich ein bisschen überfordert war davon, dass das Match im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers stattfand und B, also mit einer erstaunlichen Taktik da reingegangen ist. Und die Taktik schien zu sein, okay, wir versuchen einfach das zu machen, was Djokovic auch macht, nur besser als Djokovic. Das scheint etwas unmöglich. Es war wenig Variation drin, es waren wenig Netzangriffe drin, der Aufschlag kam nicht. Also von ihm ein höchstens durchschnittliches Match und von Novak Djokovic ein quasi perfektes Match.
Es war ein quasi perfektes Match und eine Statistik zeigt das sehr gut auf. Es waren 5 Unforced Errors, die Novak Djokovic gespielt hat. Und gleich zu Anfang hatte er gezeigt mit 2 Assen in seinem ersten Aufschlagspiel von der Deuce-Seite, von der Einstandseite, dass er hier gewillt war, dann auch seinen Aufschlag gut durchzubringen, weil der war unretournierbar für Luca Pui. Dann fing er im zweiten Spiel dann auch noch an, fantastisch zu retournieren und fertig war dann das Bagel, was er dann verteilt hat an Luca Pui. Und Luca Pui hat gar nicht mal so richtig noch versucht, etwas zu ändern, weil er halt komplett an dieser Perfektion gescheitert ist. Und wir haben gestern darüber gesprochen, wie perfekt Rafael Nadal gespielt hat bei seinem ganz klaren Sieg gegen Stefanos Tsitsipas. Novak Djokovic muss sich mit seiner Leistung heute dann nicht hinter verstecken. Das einzige Problem, beziehungsweise der einzige Unterschied war, dass Luca Pui heute nicht so gespielt hat wie Stefanos Tsitsipas gestern, sonst hätte es vielleicht auch nochmal 2-3 Spiele mehr gegeben. Mehr hätte es wahrscheinlich nicht gegeben für Luca Puig. Aber es kam, du hast es gesagt, einer, der mit einem mittelmäßigen Tag ankam, gegen einen, der heute fast zur Perfektion gespielt hat. Und das war, ja, es war eine Lehrstunde. Und das ist hoffentlich der Vorlauf zu einem fantastischen Finale.
Ja, wir hatten gestern auch über diese Statistik der gewonnenen Return-Punkte gesprochen und wie die häufig interpretiert wird von Statistikern und Statistikerinnen. Und hier war es so gewesen, Djokovic hat 47% der Punkte gegen den Aufschlag von Luca Puig gewonnen und Luca Puig hat nur 15% der Punkte gegen den Aufschlag von Djokovic gewonnen. Und das ist natürlich ein weiterer Ausdruck dessen, was hier passiert ist und wo wir beim Match am Sonntag sind. Was wir sicherlich feststellen können über die letzten Jahre, sowohl Djokovic als auch Nadal haben einfach an ihrem Aufschlag erfolgreich gearbeitet. Das bei Djokovic ist schon länger klar. Ich meine, die ersten Matches zum Beispiel bei den World Tour Finals, die waren einfach sehr dominant über den Aufschlag geführt. Das ist mittlerweile genauso präzise wie die Grundschläge. Der trifft ziemlich perfekt die Linien oder öffnet ihm dann die Servicebox oder vielmehr das Spielfeld, damit er dann dort den zweiten oder dritten Schlag unterbringen kann. Und dasselbe bei einem Nadal, der einfach ein bisschen an der Geschwindigkeit gearbeitet hat, ein bisschen mehr versucht rauszuholen. Also da haben wir zwei Spieler, die neben all ihrer Grundliniendominanz, die sie einst an die Weltspitze und zu so vielen Grand-Slam-Titeln geführt hat, eben auch noch Aufschläge, die immer besser geworden sind. Und dann kommt halt heute so oder sowas wie heute zustande. Ein Puig, der vielleicht gegen den alten Aufschlag von Djokovic Chancen gehabt hätte, wo Djokovic sich ein bisschen hätte quälen müssen. Aber Djokovic kann das Tempo vorgeben. Djokovic kann selber entscheiden, was auf dem Platz passiert mit seinem Aufschlag, und hinten wartet immer noch das wohl beste Grundlinienspiel der Welt. Und das ist dann so ein bisschen das Problem für jemand wie Puig. Wie gesagt, er hätte sicherlich ein bisschen mehr durchmischen können, hätte ein bisschen vielleicht sogar Harakiri-Tennis spielen können, aber er wollte dasselbe präzise, kluge Tennis spielen, was er in den letzten Tagen gebracht hat, was ihn ja auch ins Halbfinale gebracht hat, aber das war heute wohl nicht das richtige Mittel gegen den perfekten Djokovic.
Wir müssen konstatieren, Roger Federer verabschiedet sich vielleicht jetzt so ganz langsam aus dieser ganz großen Diskussion um Grand-Slam-Titel. Er hat letztes Jahr ein Grand-Slam-Jahr gehabt nach den Australian Open, beziehungsweise seine letzten vier Grand-Slams hat er das Halbfinale nicht mehr erreicht. Nadal und Djokovic sind noch da. Dass der Abstand bei Grand-Slam-Turnieren zwischen Djokovic und Nadal, wenn sie fit sind, und dem Rest halt immer noch sehr groß ist. Die Jungen klopfen an die Tür, sie gewinnen Tausender-Turniere, wie zum Beispiel Alexander Zverev. Sie gewinnen oder sie erreichen das Halbfinale, sie schlagen Federer, wie zum Beispiel Stefanos Tsitsipas. Sie gewinnen andere Turniere, wie zum Beispiel Karin Khachanov noch letztes Jahr. Sie sind ultra talentiert, wie Alex Di Minaur oder Denis Shapovalov. Aber wenn es drauf ankommt, wenn sie fit sind, sind Djokovic und Nadal einfach noch eine relativ große Stufe drüber, über dem Rest des Tennissports im Moment. Und das ist für mich eine der größten Erkenntnisse an diesem Tag, beziehungsweise in diesen letzten beiden Tagen, dass dieser Abstand anscheinend immer noch so groß ist, gerade bei Grand Slams.
Ja, das Spannende in den letzten Jahren und in den Top 4 war ja, dass wir immer wieder unterschiedliche Konstellationen gesehen haben. Es gab eine Zeit, wo alle vier ungefähr auf Augenhöhe waren, und danach haben wir fast immer Zweierkombinationen gesehen. Erst waren es Murray und Djokovic, dann kam die Verletzung von Murray, dann waren es auf einmal Federer und Nadal, nachdem auch Djokovic abgestürzt ist, dann waren es Federer, Nadal, Djokovic, vielleicht eine kurze Zeit. Mittlerweile sind es wieder Nadal, Djokovic, Murray. Es erscheint nicht unbedingt unmöglich, aber eher unwahrscheinlich, dass er nochmal da oben hin zurückkommen wird, dass Federer auch nochmal zu den beiden vorstoßen wird, vielleicht in Wimbledon, aber auch das kann man im Moment eher skeptisch sehen, und die beiden haben sich ein bisschen abgesetzt, und dahinter scheint dann aber sehr viel Platz zu sein für die Entfaltung von verschiedensten Spielern, zu denen sicherlich auch Puig gehört oder eben Tsitsipas oder Zverev oder Anderson oder wer auch immer da ist. Dahinter sind wahrscheinlich bis zu 15 Spieler, die wirklich den Platz unter sich ausmachen, und die beiden haben sich abgesetzt. Und wenn wir uns jetzt das kommende Grand Slam Jahr anschauen, sie gehen beide sicherlich als die Favoriten nach Paris zu den French Open. In Wimbledon ist Djokovic sicherlich im Moment erster Favorit, Federer vielleicht zweiter Favorit. US Open, Djokovic, Nadal, vielleicht Del Potro. Aber im Moment sieht es ganz oben an der Spitze sehr, sehr stabil aus. Und dahinter ist immer ein bisschen Bewegung reingekommen.
Ja, dahinter ist die Bewegung, das will ich auch gar nicht sagen. Und die erste Woche hat ja nun wirklich eine ganze Menge gebracht. Und das möchte ich ja auch gar nicht in Abrede stellen. Aber die beiden Halbfinals waren jetzt wirkliche wirkliche Downer, was das angeht. Und daher hätte ich mir was Spannenderes gewünscht. Das haben wir nicht bekommen. Letztes Jahr hatten wir auch zwei relativ langweilige Halbfinals, haben dann auch ein sehr gutes Finale damals bekommen zwischen Federer und Cilic. Von daher hoffen wir auf das Beste. Und es wird jetzt am Sonntag gibt es das 53. Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Das Head-to-Head ist sehr, sehr ausgeglichen. 27-25 führt Novak Djokovic dort gegen Rafael Nadal. Und die meisten werden sich wahrscheinlich an den Ende Januar 2012 erinnern, als Djokovic und Nadal das längste Grand-Slam-Finale aller Zeiten gebracht haben. Mit 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 und 7-5 gewann damals Djokovic nach 5 Stunden 53 Minuten. Beide brauchten Stühle bei der Siegerehrung, damit sie keine Krämpfe bekommen würden. Ich glaube, Nadal hat sogar in der Pressekonferenz dann noch einen Krampf bekommen. Und das war damals ein unglaublicher Abnutzungskampf. Die meisten werden sich an das Halbfinale letztes Jahr in Wimbledon erinnern, als Djokovic und Nadal in den Samstag rein mussten vor das Damenfinale, damals Kerber gegen Serena Williams, und haben dort auch ein fantastisches Match gesehen. Und die Vorzeichen dafür, dass dieses Match am Sonntag dann auch eins wird, an das wir uns noch lange erinnern werden, sind bestens, weil beide sind fit. Beide haben nicht viel Arbeit auf dem Platz verrichten müssen und beide sind in Topform. Also eigentlich alle Zutaten, damit wir am Sonntag ein großes Match bekommen werden.
Was gerade ganz interessant war, Jim Courier hatte Novak Djokovic ja auch nach dem Match gefragt und hatte Djokovic sowas gesagt wie, ja, so extrem wird es jetzt wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja jetzt den Match-Tiebreak. Und wenn man sich das Resultat von 2012 anguckt, sie sind gar nicht sie haben gar keinen finalen Tiebreak oder sind gar nicht zu 6-6 im fünften Satz gekommen. Das war ein 7-5 für Djokovic, also warten wir mal ab, ob sie das nicht wiederholen können. Ich denke nicht, dass es dazu kommt, einfach weil beide mittlerweile etwas offensiver spielen, als sie es damals taten. Beide auch einfach mit dem Aufschlag die Chance haben, Punkte schneller zu beenden. Aber ich hoffe zumindest, dass wir eine Wiederholung des Wimbledon-Matches erleben. Das war ja wirklich auf allerhöchstem Niveau und es hat großen Spaß gemacht. Da fand ich beide einfach ja sehr nah an dem dran, was sie in der Theorie und auch in der Praxis spielen können. Und das würde ich mir hoffen, dass wir das hier bekommen. Ich sehe Djokovic, muss ich sagen, schon als Favoriten. Ich gehe auch davon aus, dass er das Match gewinnen wird. Aber vielleicht wird Nadal einfach in der Lage sein, es durch sein eher radikaleres Offensivtennis etwas enger zu machen, als man es jetzt noch hätte erwarten können vor 2, 3, 4 Monaten.
Die Buchmacher sehen übrigens auch Novak Djokovic etwas vorne. Wir werden es am Sonntag sehen und wir werden morgen natürlich in unserem Daily Down Under nochmal etwas genauer drauf vorausschauen auf dieses Match.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir haben heute noch ein Damen-Doppelfinale erlebt. Und das war nämlich das Doppelfinale zwischen Timea Babusch und Kristina Mladenovic auf der einen Seite. Die waren an 2 gesetzt. Und Sam Stoja und Zhang Zhuai auf der anderen Seite. Die waren ungesetzt und haben sich erst Mitte letzten Jahres gefunden, waren bei den US Open schon im Halbfinale gewesen. Hier haben sie einen überragenden Lauf ins Endspiel gehabt und sie haben den Titel geholt mit 6-3 und 6-4 haben Stoja und Zhang gewonnen. Und Sam Stoja, die 2005, 2006 schon mal die beste Doppelspielerin der Welt war, hat jetzt endlich ihren Titel auf australischem Boden. Das wird ihr sicherlich sehr, sehr viel bedeuten, aber der absolute MVP dieses Doppels und des gesamten Doppelturniers, das war Zhang Zhuai. Die hat heute das Spiel an sich gerissen. Die war die beste Spielerin heute und sie war die beste Spielerin über das gesamte Turnier. Das war eine beeindruckende Leistung von Zhang Zhuai. Sam Stoja hat heute ihren Aufschlag gehalten, nachdem sie, glaube ich, 6 oder 7 Doppelfehler geschlagen hat und diverse Breakbälle gegen sich hatte. Nervenstärke hat sie bewiesen. Am Ende Timea Babusch, die zu Tränen in Tränen aufgelöst war, weil sie sagte, ich habe das Spiel heute selber alleine abgeschenkt. Kristina Mladenovic, die dann aber sehr, sehr warme Worte für Timea Babic fand bei der Siegeransprache. Aber wie gesagt, Zhang Zhuai und Sam Stoja haben hier ein überragendes Turnier gespielt und sind sehr verdient die Sieger dieses Turniers.
Wie war denn die Stimmung? Wie viele Menschen waren denn dafür schon vor Ort?
Es war gar nicht so viel. Also ich würde sagen, am Ende des Spiels war es ungefähr halb voll. Die Organisatoren hatten gesagt, jeder mit einem Groundpass-Ticket kommt dann auf die Anlage beziehungsweise kommt in den Stadion. Es war eine gute Stimmung, aber es war keine überragende Stimmung oder so. Da hätte ich mir mehr gewünscht, da hätte ich mir auch mehr gedacht, dass da mehr Leute kommen, gerade weil Sam Stoja dabei ist.
Naja, dann ist es vielleicht auch eher einer zum Abhaken für Sam Stoja. Ich bin mir sicher, dass es ein extrem besonderer Titel für sie ist, weil sie ja einfach im Einzel immer und immer wieder gescheitert ist bei den Australian Open und häufig an ihren eigenen Nerven und ganz sicherlich an den Erwartungen. Und so kann sie dann eben wirklich zurückblicken und kann sagen, okay, einen großen Titel habe ich dort geholt. Und ich meine, sie hat einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen. Von daher vorwerfen muss sie sich sowieso nichts. Aber ich bin mir sicher, dass das für sie eine sehr schöne Geschichte ist. Und jetzt gucken wir mal, ob die beiden zusammenbleiben und auch noch außerhalb der Australian Open Erfolge haben werden. Haben sie sich da irgendwie geäußert, dass sie fest zusammenbleiben werden und dass es da Ziele gibt?
Sie haben gesagt, dass sie sehr begeistert waren voneinander, wie sie gespielt haben und dass sie in den nächsten Wochen und Monaten genau diese gleichen Ziele weiterverfolgen. Also wir können davon ausgehen, dass Zhang Zhuai und Sam Stoja ihren Spielplan aufeinander abstimmen werden und dann auch weiter doppelt spielen werden, dass wir sie bei den French Open auf jeden Fall wiedersehen werden.
Ja, und ich meine, das Damen-Doppelfeld ist in einer gewissen Weise offen. Klar, wir hatten die in den letzten Monaten sehr dominante tschechische Kombination Krejčíková und Siniaková. Aber das hat sich hier gezeigt, die beiden sind schlagbar. Und vielleicht ergibt sich ja für Stoja doch noch wirklich ein finales Kapitel ihrer Karriere, in dem sie einige Titel noch auf der Doppelebene dazu gewinnt. Sie war hier auch angetreten im Mixed. Also mal schauen, ob das noch so ein bisschen das Ende der Karriere von ihr werden wird.
Sie hat mit Leana Paes gespielt und hat ein absolut spektakuläres Achtelfinale damals gegen Annalena Grönefeld und Robert Farah gehabt. Das habe ich damals gesehen und es war ein spektakuläres Match, was Grönefeld und Farah gewonnen haben hier im Mixed. Also Sam Stoja hat hier ihren Grand Slam auf australischem Boden geholt und Stoja und Zhang sind zwei very happy Dudes, die hier heute den Sieg feiern können und die hier den Doppeltitel geholt haben. Morgen werden wir das Dameneinzel sehen und danach das Mixed-Finale. Erstmal zum Dameneinzel. Wir werden morgen das Match zwischen Petra Kvitova und Naomi Osaka sehen. Wir haben beide dieses Jahr schon gesehen, 6-mal gesehen. Wir haben beide gesehen, wie sie sich entweder rausgekämpft haben, wie Naomi Osaka, aus diversen Situationen, wo sie gegen Su Weishe und gegen Anastasia Sevastova unglaublich kämpfen musste. Und wir haben Petra Kvitova gesehen, die sehr souverän war bislang. Beide sollten trotzdem auf ungefähr Augenhöhe sein, was die Kraft angeht. Das sollte kein Thema sein. Ich bin so, so gespannt auf dieses Match morgen, wie es sich abspielen wird. Wir werden wahrscheinlich wieder eine ganze Menge an Winnern sehen.
Ja, und ich wäre nicht überrascht, wenn wir es tief in den dritten Satz gehen sehen würden. Osaka ist vielleicht diejenige, die im Moment noch ein bisschen mehr auf der Abwehrseite abrufen kann. Kvitova, würde ich sagen, hat am Ende noch ein bisschen mehr Power, kann noch präzisere Winner spielen. Beide schlagen gut auf, obwohl Osaka hier vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Aber insgesamt, auch da wir die beiden noch nie gegeneinander am Spielen sehen, halte ich es im Vorhinein für eine sehr ausgeglichene Angelegenheit. Ich würde mich sehr schwer tun, da jetzt jemanden zu wählen, von dem ich denke, okay, sie wird es klar für sich entscheiden oder überhaupt, sie wird dieses Match gewinnen. Am Ende, oder ich würde vermutlich dazu tendieren, dass Osaka das gewinnt, weil sie einfach vielleicht noch etwas mehr abrufen kann als Kvitova, aber egal wer. A, ist es eine sehr schöne Geschichte, wie das Turnier verlaufen ist und wie das Turnier hier ausgehen wird und B, ist es ja wirklich eine sehr interessante Storyline, die wir mit in die Saison nehmen können. Entweder Osaka, die hier zwei Grand-Slam-Titel hintereinander gewonnen hat und damit wohl, können wir so sagen, die neue Königin des Damentennis ist, oder eine Kvitova, die endlich wettmacht, was ihr vielleicht in den letzten Jahren verloren gegangen ist.
Ich werde dich jetzt nicht fragen, wer das Match gewinnt morgen, weil das fragen wir nämlich unsere Zuhörer. Wer wird das Match morgen gewinnen? Ganz einfache Frage, sagt einfach aus Osaka oder Kvitova, dann habt ihr die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Wir machen ja unser Gewinnspiel, die gesamten Australian Open in Kooperation mit dem Tennismagazin. Das Tennismagazin, das auch netterweise unsere Podcasts auf ihrer Seite anbietet. Also antwortet uns bis morgen, bis zum ersten Ballwechsel und dann könnt ihr mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Morgen wird es dann auch das Mixed-Finale geben. Barbora Krejcikova, über die wir eben im Damendoppel schon gesprochen haben, und Rajiv Ram, der in Fachkreisen auch Rajiv Rampras genannt wird, weil er die gleiche Aufschlagbewegung hat wie Pete Sampras, wie sein früheres Idol, treffen auf Astra Sharma und John Patrick Smith. Die sind mit einer Wildcard hier gestartet. Astra Sharma hat sowieso eine fantastische Story hier abgeliefert. Im Dezember gibt es Wildcard-Playoffs. Da kannst du als Australier eine Wildcard fürs Hauptfeld gewinnen in einem Turnier. Da hat Sharma schon Matchball, hat den nicht verwertet, ist ausgeschieden. Da bekam sie keine Wildcard auf normalem Wege für das Hauptfeld, musste in die Qualifikation antreten. Dort hatte sie Matchball gegen sich, hat den dann abgewehrt, hat sich durch die Qualifikation in die zweite Runde gekämpft und hat hier dann im Mix zusammen mit John Patrick Smith einfach mal gesagt, oh komm, lass uns mal versuchen, und sie stehen im Finale gegen Krejcikova Ram. Krejcikova Ram haben allerdings sind hier durchs Turnier gepflügt. Die haben im Viertelfinale haben sie Farah und Grönefeld besiegt und haben hier einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Die sind natürlich ganz klare Favoriten, aber das Mixturnier hat hier abgeliefert dieses Jahr, das war auch gut.
Und Rajiv Ram hat noch einiges gut zu machen. Sein zweites Grand-Slam-Finale Mixed, das erste hat er verloren, hat er die Year-End-Championships im Doppel verloren. Er hat damals das Olympia-Finale 2016 verloren an der Seite von Venus Williams. Bin mir sicher, er würde sehr gerne einen Titel von dieser Güte gewinnen. Und auch wenn es nur in Anführungszeichen in Mixed ist, es ist ein Grand-Slam-Titel. Und den, bin ich mir sicher, wird er haben wollen. Ich würde sie auch als ziemlich klare Favoriten sehen gegen Sharma und Smith, aber ich bin noch gespannter, wie viele Leute bleiben dafür. Sorgt die australische Kombo im Finale dafür, dass wir viele Leute haben, die nach dem Damenfinale bleiben werden, oder wird es eher ja, sich leeren im Laufe des Abends? Wäre schade, weil einfach, wie du sagtest, ist Mixed Doppel immer eine sehr unterhaltsame Geschichte und auch bei diesem Turnier hat es nicht enttäuscht.
Nee, hat es nicht. Und ich glaube, auch wenn es morgen 2 Stunden 45 das Finale der Damen dauert, dann wird es sich leeren. Wenn es nur eine 1,5-Stunden-Nummer wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Zuschauer noch bleiben werden für das Mixed. Es ist Samstagabend, es ist Australia Day morgen und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute dann bleiben würden. Vor allen Dingen gibt es dann ja auch noch das Feuerwerk, was dann viele Leute dann gucken können. Und John Patrick Smith wird irgendwann nochmal die Frage beantworten müssen, ob nicht vielleicht doch Mark Woodforde sein Vater ist, weil die Ähnlichkeit ist frappierend. Für die Älteren unter uns, die kennen Mark Woodforde damals als Doppelpartner von Todd Woodbridge. Aber ist auch egal, das klären wir ein anderes Mal. Morgen gibt es ein neues Daily, dann wieder zum Damenfinale. Das war das kürzeste Daily hier von uns, von Chip and Charge bei meinsportpodcast.de während der Australian Open. Aber so richtig viel haben wir auch nicht mehr zu erzählen, oder?
Nee, jetzt sind uns doch die Themen ausgegangen. Du hast es gesagt, John Patrick Smith sieht in der Tat ein bisschen aus, obwohl er sieht auf dem Foto auf der Seite hier aus, als er 12. Aber ich glaube, viel mehr Themen als das haben wir heute nicht im Angebot. Aber der morgige Tag sollte sehr unterhaltsam werden. Sonntag sollte sehr unterhaltsam werden. Ich glaube, wir werden 2 richtig gute Finals bei den Australian Open erleben.
Klopfen wir 3-mal auf Holz, dass wir diese 2 tollen Finals erleben werden. Morgen und übermorgen werden wir uns natürlich nochmal mit einem Daily Down Under melden hier auf Chip and Charge bei meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns immer und nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipandcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Heute entlassen wir euch nach 23 Minuten quasi in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.